D-Radio Wissen. Hielscher oder Hase?
Die Kulturminister der G7 treffen sich seit gestern in Florenz und sprechen unter anderem über sogenannte Blutantiken. Für die interessiert sich besonders die Vertreterin Deutschlands, Staatsministerin Maria Böhmer. Blutantiken, so nennt sie gestohlene Kunstschätze, über die sich der internationale Terrorismus finanziert.
Wir dürfen nicht vergessen, dass sich der Terrorismus auch dadurch finanziell speist, dass illegaler Kulturgüterhandel stattfindet.
Beispiel: der IS plündert in der Ruinenstadt Palmyra oder der Al-Qaida-Ableger Ansar Dine plündert historische Stätten in Mali. Und dann wird die Beute für viel Geld verkauft. Wie groß dieses Problem ist, das klären wir mit Markus Hilgert, Direktor des Pergamon-Museums in Berlin. Herr Hilgert, angeblich ist dieser illegale Handel eine der wichtigsten Einnahmequellen für organisierte Kriminalität, nach Drogen und nach Waffen. Gibt es Schätzungen, wie viel Geld da pro Jahr umgesetzt wird?
Schätzungen gibt es natürlich, aber die sind nicht seriös, weil es keine flächendeckende Überwachung des Handels gibt. Wir können tatsächlich nur sehr schwer einschätzen, wie viel Geld ganz konkret aus dem Verkauf von illegalen archäologischen Kulturgütern in die Finanzierung von terroristischen Gruppierungen fließt. Was man aber sagen kann, ist, dass natürlich in Ländern wie Irak und Syrien massiv geplündert wird, sowohl archäologische Stätten als auch Museen. Und was man auch sagen kann, ist, dass in Marktstaaten, beispielsweise in Europa, auch in Deutschland, doch in großem Umfang archäologische Kulturgüter zum Kauf angeboten werden, auch archäologische Kulturgüter aus Irak und Syrien. Und daraus ergibt sich natürlich ein gewisses Potenzial auch für die Terrorismusfinanzierung, wenn man sich überlegt, dass ein Großteil dieser Kulturgüter ohne Provenienznachweise angeboten werden.
Das heißt, man weiß nicht genau, um wie viel Geld es sich handelt, aber Ihrer Einschätzung nach ist es auf jeden Fall ein großes Problem.
Es ist ein sehr großes Problem, auch deswegen, weil ja in den Ländern selbst Kulturgüter zerstört werden, die einmal für den wirtschaftlichen Wiederaufbau dieser Länder wichtig sind, die aber andererseits natürlich auch für den sozialen Zusammenhalt in diesen Ländern wichtig sind. Mit Kulturgütern können dann in Zukunft eben auch Projekte durchgeführt werden, die den zivilgesellschaftlichen Wiederaufbau in Ländern wie Irak und Syrien stützen könnten. Und insofern darf man nicht nur auf das Geld schielen. Das Geld ist natürlich ganz wichtig, sicherheitspolitisch, wenn man sich überlegt, dass durch diesen Handel eben auch terroristische Anschläge finanziert werden könnten. Aber entscheidend ist doch, dass das Kulturgut von Nationen, von Völkern massiv zerstört wird. Und da müssen alle, auch Marktstaaten wie Deutschland, etwas dafür tun, dass das aufhört.
Wo taucht denn diese Kunst überhaupt auf? Also ich meine, so Drogen oder Waffen kauft man ja nicht mal ebenso nebenbei in einer Galerie oder in einem Auktionshaus. Da gibt es ja bestimmte Wege. Was sind das für Wege in diesen Marktstaaten, wie Sie sie nennen?
Wir müssen ja unterscheiden zwischen zwei verschiedenen Handelsströmen. Es gibt den einen, der offenbar verdeckt stattfindet. Wir müssen überdies davon ausgehen, dass Objekte auch erstmal geparkt werden in Freihäfen, in Lagern, also nicht unmittelbar in den Handel kommen. Was man aber auch sieht, ist, dass natürlich andererseits Objekte im offenen Handel auf Internetplattformen zum Kauf angeboten werden. Das sind archäologische Objekte, die tatsächlich auch aus Kriegs- oder Krisenregionen stammen. Und wenn Sie sich anschauen, mit welchen Angebotsinformationen diese Objekte angeboten werden, dann stellen Sie fest, dass Sie sehr wenig über die Herkunft aussagen können. Sie können also nicht davon ausgehen, dass dieses Objekt etwa schon seit 60, 70 Jahren sich in Privatbesitz beispielsweise in Deutschland befunden hat. Und ich glaube, das ist das Problem, dass der Handel nach wie vor zu wenig Informationen liefert über den Verbleib bzw. über die Herkunft der Objekte. Und das ist ja auch ein Problem des Verbraucherschutzes, denn wenn Sie etwas erwerben wollen, dann wollen Sie auch davon ausgehen können, dass es legal ist.
Wie entscheiden Sie denn als Direktor zum Beispiel des Vorderasiatischen Museums oder des Pergamon-Museums, wenn Ihnen was angeboten wird, von dem Sie nicht genau wissen, wo es herkommt?
Wir erwerben grundsätzlich nichts, gar nichts mehr. Wir nehmen auch keine Geschenke an. Ich habe 2014, als ich Direktor des Vorderasiatischen Museums wurde, festgelegt, dass wir gar nichts mehr erwerben. Zum einen denke ich, dass eine öffentliche Institution an sich selbst auch die höchsten ethischen Maßstäbe einer Erwerbungspraxis anlegen muss. Und das heißt zum Beispiel, dass wenn ich weiß, dass Irak und Syrien gar keine legale Ausfuhr von archäologischen Kulturgütern vorsehen und das schon seit dem 19. Jahrhundert, dass ich dann nicht als Direktor einer öffentlichen Institution archäologische Kulturgüter aus diesen beiden Ländern erwerben kann. Mir ist es wichtiger, mit den beiden Ländern gute gute Kontakte zu haben. Und gute Arbeitsbeziehungen bedeuten eben auch, dass ich im Bereich archäologischer Kulturgüter keine Erwerbungen mehr durchführe.
Jetzt kann man natürlich fordern, aus Deutschland mehr Schutz für Kulturgüter in Mali zum Beispiel oder von Ihnen gerade angesprochen in Syrien oder im Irak. Die Frage ist, funktioniert das einfach durch eine Ansage? Vermutlich nicht. Was kann man denn aus Deutschland machen?
Man kann sehr viel tun und Deutschland ist ja schon dabei, sehr viel zu tun. Ich glaube, ganz wichtig ist, dass wir zunächst alles national dafür tun, dass der illegale Handel mit Kulturgütern unterbunden wird. Dazu gehört zum Beispiel auch das neue Kulturgutschutzgesetz. Und das Zweite, was wir tun können, ist, den Kolleginnen und Kollegen in den betroffenen Ländern zu helfen mit Notfallplänen, mit Ausbildungsmaßnahmen. Und dann ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass sich Deutschland an internationalen Organisationen und internationalen Aktionen beteiligt. Wir sollten die UNESCO stärken, die jetzt eine ganz besondere Herausforderung zu bewältigen hat. Wir sollten aber auch andere internationale Initiativen unterstützen, wie beispielsweise den von Frankreich und den Emiraten eingebrachten neuen Fonds zum Schutz von Kulturerbe, dass wir da alles tun, um unsere Kompetenzen stärker zur Geltung zu bringen.
Was kann man machen, damit alte Ruinenstädte, damit Kulturstätten in Ländern wie Irak, Syrien, Mali, dass sie nicht mehr geplündert werden? Und dass das, was dort geplündert wird, Terrororganisationen benutzen, um sich zu finanzieren. Antworten von Markus Hilgert. Er ist Direktor des Vorderasiatischen Museums der Staatlichen Museen zu Berlin.
D-Radio Wissen. Hielscher oder Hase?